Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf ist für euch am Mikro. Hallo. Ja, gehört ihr auch zu den Leuten, denen politisch korrekte Sprache irgendwie auf den Geist geht? Zum Beispiel, wenn es geschlechtergerecht Studierende statt Studenten heißen soll. Oder wenn jemand euch kritisiert, vielleicht weil ihr gerade was von Einwanderungswelle oder Flüchtlingskrise gesagt habt. Ja, damit seid ihr nicht alleine. Viele Menschen, auch solche, die explizit gegen Diskriminierung sind, sind jetzt nicht gerade Fans politisch korrekter Sprache. Ja, und sie kann ja auch wirklich nervig sein und verwirrend und ist sprachlich oft unelegant, muss man sagen. Einige fühlen sich von ihr auch moralisch bevormundet und manche, oft eher im rechten Spektrum verortet, sehen darin sogar einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, Zensur. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, der sieht das anders.
Wir sehen eine massive Verschiebung des öffentlichen Sprachgebrauchs nach rechts. Bei der politisch korrekten Sprache geht es um den Versuch, diskriminierender Sprache entgegenzutreten. Es kann dort durchaus Probleme geben bei politisch korrekter Sprache. Natürlich gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen jeder Art von normativer Sprachregulierung auf der einen Seite und der Meinungs- und Redefreiheit auf der anderen Seite. Viele derjenigen, die sich beschweren, dass ihre Meinungsfreiheit in Gefahr ist, haben ein sehr, sehr unterkomplexes Verständnis von Meinungsfreiheit. Also es herrscht dort ein allgemeines Verständnis, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass man sagen kann, was man will und keiner darf einem widersprechen. Meinungen, die in etablierte Frames passen, sind leicht zu äußern. Meinungen, bei denen das nicht der Fall ist, sind schwierig zu äußern. Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Dass sie ein hohes und schützenswertes Gut ist, ändert nichts daran, dass sie potenziell gefährlich ist.
Anatol Stefanovic ist ein Befürworter der politisch korrekten Sprache. Für ihn ist sie eine Frage der Moral, wie er in seinem gleichnamigen Buch zum Thema geschrieben hat, das auch die Basis des heutigen Vortrags ist. Es ist aber nicht so, muss man sagen, dass er die Probleme, die politisch korrekte Sprache oder das, was dafür gehalten wird, macht, nicht auch sieht. Er versucht es gleich mit Argumenten aufzulösen, die noch ein bisschen über sein Buch hinausgehen, falls ihr das kennt. Ja, und es geht dabei übrigens auch nicht nur um gendergerechte Sprache oder kritische Wörter, sondern auch um Rhetorik, wie wir sie häufig in den sozialen Medien finden. Solche Sätze, ihr kennt sie wahrscheinlich, die formalsprachlich gar nicht zu beanstanden sind, die aber inhaltlich ganz klar diskriminierend, rassistisch, antisemitisch oder ja, anderes gemeint sind. Unsere Social-Media-Redakteure, die können über solche Formulierungen Bände sprechen. Ja, und Anatol Stefanovic meint, dass politisch korrekte Sprache nicht Diskussionen unterbindet und Meinungen ausschließt, sondern im Gegenteil bestimmte Meinungen erst hörbar macht und Diskussionen so überhaupt erst ermöglicht. Und ganz wichtig ist ihm bei alledem, wenn wir über Meinungsfreiheit diskutieren, müssen wir auch über die Verantwortung diskutieren, die mit der Meinungsfreiheit einhergeht. Ja, aber das erklärt er euch gleich selbst. Kurz noch ein paar Worte zu Anatol Stefanovic. Er ist Sprachwissenschaftler und Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Englische Philologie der Freien Universität Berlin. Zusammen mit Susanne Flach und Christine Kopf betreibt er das sprachwissenschaftliche Blog Sprachlog. Ja, und für das Buch Eine Frage der Moral, was ich eben erwähnt habe, das hat er in seiner Einleitung seines Vortrags nochmal extra erwähnt, hat er erstmals einen Ausflug in die Sprachphilosophie gemacht. Politisch korrekte Sprache, kein Problem für die Meinungsfreiheit, so heißt sein Vortrag. Gehalten hat er ihn im Rahmen der Ringvorlesung Redefreiheit des Center for Language, Information and Philosophy an der Uni Köln. Und zwar am 9. Mai 2018.
Was ist der Kontext, in dem meiner Meinung nach die politisch korrekte Sprache zu diskutieren ist? Vor allen Dingen, wenn wir sie in Bezug zur Meinungsfreiheit setzen wollen. Wir sehen in den letzten 2 Jahren, vielleicht sogar schon etwas länger, eine massive Verschiebung des öffentlichen Sprachgebrauchs nach rechts. Die Zeiten, als Frauke Petry sich in einem Interview dazu verstiegen hat, zu versuchen, den Begriff völkisch positiv umzudeuten oder dafür zu plädieren, dass man ihn positiv umdeuten könnte, das wirkt, da denkt man fast schon nostalgisch daran zurück. Das war so unschuldig noch im Vergleich zu dem, was ihre Parteikolleginnen und Kollegen, aber immer mehr auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien da inzwischen aus dem Sprachschatz, möchte ich gar nicht sagen, aus den Sprachtraditionen des Deutschen hervorkramen. Also wir können an Äußerungen denken von André Poggenburg, der seine politischen Gegner und Gegnerinnen als Wucherungen am deutschen Volkskörper bezeichnet. Ein Sprachgebrauch, der direkt aus Hitlers Mein Kampf oder aus den Reden von Heinrich Himmler kommen könnte. Wir haben Björn Höcke, der sich eine 1000-jährige Zukunft für Deutschland wünscht. Wir haben auch, wie ich gesagt habe, Politikerinnen und Politiker der CDU. Wir haben Bettina Kuttler, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete aus Leipzig, die der Meinung ist, dass die Flüchtlinge, die zurzeit nach Deutschland kommen, dass die Teil einer Umvolkungsstrategie sind, die das deutsche Volk ersetzen sollen. Und das Interessante ist, dass diese Meinungen nicht nur geäußert werden, sondern die bleiben auch weitgehend sanktionsfrei. Also die Leute, die solche Dinge sagen, die werden dann trotzdem gewählt, nicht nur in den Bundestag. Wenn die ihre Wählerschichten finden, dann werden sie auch gewählt, aber die werden dann im Bundestag im Prinzip jetzt auch behandelt wie eine relativ normale Partei. Also die demokratischen Parteien, die zum Beispiel als die NPD 10 Jahre lang im Landtag von Sachsen saß, die dort noch sehr genau wussten, wie man mit solchen Parteien umgehen kann, wie man dafür sorgt, dass man denen das absolute Minimum an Zusammenarbeit anbietet und dass man nicht dafür sorgt, dass das normalisiert wird. Die scheinen das alles vergessen zu haben und die scheinen da aktiv wegzuhören, wenn man sich anguckt. Es ist ja nicht so, als ob die AfD-Politiker und Politiker hier verstecken würden, was ihre Ideologie ist. Also wenn man ihnen eine Sache zugutehalten kann, dann, dass sie sehr, sehr ehrlich sind mit dem, was sie wollen. Das ist das eine, was wir beobachten können. Und das andere, was wir beobachten können, ist, dass es trotzdem, obwohl eigentlich die Grenzen der Meinungsfreiheit sehr weit ausgeweitet worden sind, unter anderem durch diese eben zitierten Beteiligten an diesen öffentlichen Diskursen, dass es trotzdem das Gefühl zu geben scheint, dass die Meinungsfreiheit unter Druck steht oder sogar grundsätzlich in Frage gestellt wird. Die Anlässe, an denen sich diese diffuse Angst vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit entzünden, die sind häufig völlig konstruiert. Wir haben das zu Ostern gesehen. Da gab es große Aufregungen im konservativen Feuilleton und in den sozialen Medien, weil ein Supermarkt einen Osterhasen von Lindt unter dem Namen Traditionshase verkauft hat. Das wurde sofort als Zensur gesehen, sofort als ein Versuch gesehen, sich dem Islam zu unterwerfen, der natürlich was gegen Ostern haben muss und deshalb darf man das nicht mehr Osterhase nennen. Die Tatsache, dass in diesen Märkten große Plakate hingen, auf denen stand Frohe Ostern, die sind in dieser Diskussion völlig untergegangen. Der Supermarkt hat sich erklärt und gesagt, das heißt bei uns schon seit 1990 Traditionshase. In unserem Warenverwaltungssystem muss jeder Osterhase einen anderen Namen haben. Die können die alle Osterhase heißen. Und das ist das, was wir uns damals ausgedacht haben. Das ist völlig egal. In dem Augenblick, wo diese Erklärung kommen, ist die Empörung schon groß und vor allen Dingen das Gefühl ist groß, dass hier Meinungen eingeschränkt werden. Auch da, wo die Anlässe nicht völlig erfunden sind, muss man bei näherem Hinsehen das Gefühl haben, dass die sehr stark über ihre eigentliche Wirkungsweite aufgebläht werden. Also immer wieder wird diskutiert, wenn Kinderbüchern rassistische Sprache zum Beispiel ersetzt wird in Kinderbüchern aus den 1940er Jahren, also die sprachlich eine Zeitspanne her sind, bei der irgendwo klar ist, dass die Sprache sich seitdem geändert hat. Und das empört Menschen, die sich sonst nicht besonders für Kinderliteratur interessieren. Also wenn Sie sich angucken, wer alles was dazu geschrieben hat, dass der Vater von Pippi Langstrumpf in den Neuauflagen ab 2009 Südseekönig heißt, dann finden Sie von denen keine einzige andere Aussage über Kinderbücher. Das Interesse, das entzündet sich da sehr punktuell. Immer dann, wenn man irgendetwas als Einschränkung der Redefreiheit darstellen kann. Ich glaube, dass diese Paradoxie, diese unglaublich große Meinungsfreiheit, die uns gerade die AfD demonstriert, auf der einen Seite und das Gefühl, dass die Meinungsfreiheit immer mehr abnimmt, auf der anderen Seite, dass die zum Teil dadurch erklärt wird, dass gerade diese zunehmende Brutalisierung des Sprachgebrauchs natürlich auch zunehmenden Widerspruch hervorruft. Und viele derjenigen, die sich dort beschweren, dass ihre Meinungsfreiheit in Gefahr ist, haben ein sehr, sehr unterkomplexes Verständnis von Meinungsfreiheit, in der Widerspruch schon als eine Einschränkung dieser Freiheit gesehen wird. Also es herrscht dort ein allgemeines Verständnis, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass man sagen kann, was man will und keiner darf einem widersprechen. Das ist der eine Grund, glaube ich. Andererseits muss man, glaube ich, aber auch fairerweise feststellen, dass es tatsächlich bestimmte gesellschaftliche Diskurse gibt, die den Eindruck erwecken, dass die Meinungsfülle in den sozialen Medien tatsächlich unheimlich wird. Wenn man sich Heiko Maas, als er noch Justizminister war, wenn man sich sein Engagement gegen Hassrede anguckt, das er in den letzten 2 Jahren sehr aktiv betrieben hat, das ist einerseits zwar löblich, aber andererseits liegt das natürlich eindeutig außerhalb des Ressorts eines Justizministers. Hassrede ist kein juristischer Begriff, von daher war auch eigentlich nicht ganz klar, wieso das Justizministerium sich dort so stark engagiert. Es ist klar, dass dadurch ein falscher Eindruck entstehen kann, nämlich der, dass hier die Beschränkung der Meinungsfreiheit, die es ja gibt, an einigen Stellen im deutschen Rechtssystem aus guten Gründen, aus der deutschen Geschichte heraus, dass die eventuell ausgeweitet werden sollen. Auch das gerade verabschiedete Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, das sogenannte Netz-DG, kann in einer Situation, wo das Gefühl besteht, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, durchaus als Evidenz dafür dann auch gelesen werden und vielleicht ist es das sogar ein Stück weit. Hier wird die Bekämpfung genau dieser Hassrede, mit der Heiko Maas sich 2 Jahre lang beschäftigt hat, die wird hier den Nutzerinnen und Nutzern und den Betreibern der sozialen Netzwerke überlassen. Die wird aber gefasst in Kategorien des Strafgesetzbuches. Wenn Sie bei Twitter oder auf Facebook ein Posting melden wollen, von dem sie glauben, dass es Hass enthält oder Hetze gegen Bevölkerungsgruppen oder deren Mitglieder, dann klicken sie auf so einen kleinen Button und dann öffnet sich ein Fenster und da müssen sie dann auswählen, welche Paragraphen des Strafgesetzbuches ihrer Meinung nach dort betroffen sind. Und dann prüfen Twitter oder Facebook das, völlig ohne mit staatlichen Stellen zu interagieren und entscheiden, ob sie das richtig gesehen haben, ob sie das richtig eingeordnet haben, strafrechtlich. Und wenn man dort der Meinung ist, dann wird dieser Tweet oder dieses Facebook-Posting gelöscht. Und das ist natürlich problematisch. Das ist eine Art quasi staatlicher Zensur, die man hier an die Netzwerkbetreiber überträgt und die durchaus was mit Meinungsfreiheit zu tun haben. Man kann sich natürlich fragen, ob das wirklich die Meinungsfreiheit berührt, im juristischen Sinne vielleicht nicht, weil die Meinungsfreiheit ein Grundrecht ist, das wir gegenüber dem Staat haben und nicht gegenüber privaten Akteuren wie Twitter oder Facebook. Aber auf der anderen Seite sind natürlich Twitter und Facebook durch ihre Monopolstellung quasi Teil einer Infrastruktur der öffentlichen Kommunikation. Und wenn ich dort nicht mehr kommunizieren kann, dann nützt mir meine theoretische Meinungsfreiheit tatsächlich sehr wenig. Und dass der Staat ihnen auch noch quasi staatliche Aufgaben dann überträgt bei der Durchsetzung von bestimmten, ja, Beständen aus dem Strafgesetzbuch, das macht es eben noch zensurähnlicher. Die handeln ja quasi im Auftrag des Staates. Facebook und Twitter selber haben immer gesagt, sie haben kein Interesse daran, das zu tun, sie machen das nur, weil sie es müssen. Ich möchte mich hier jetzt aber natürlich auf das Verhältnis zwischen Meinungsfreiheit und der sogenannten politisch korrekten Sprache beschränken. Einerseits, weil diejenigen, die für Political Correctness plädieren, in der Diskussion um Meinungsfreiheit oft direkt als Feinde der Meinungsfreiheit dargestellt werden. Also es gibt dort immer eine gewisse Empörung, die sich gegen den Staat richtet, sehr gerne auch gegen Merkel oder individualisiert oder gegen Claudia Roth. Die ist sehr häufig Ziel, ich weiß nicht warum. Es wird auch sehr häufig behauptet, dass es irgendeine Art von diffuser, nicht näher definierter Elite gibt, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass sie Political Correctness versucht durchzusetzen, als irgendeine Art von Machtinstrument und damit die Meinungsfreiheit einschränken will. Also dieser Zusammenhang wird gerade von denjenigen, die gegen Political Correctness plädieren, sehr explizit gemacht. Und zum anderen würde ich sagen, es gibt auch tatsächlich ein Spannungsverhältnis. Ob diese Vorwürfe jetzt stimmen oder nicht, natürlich gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen jeder Art von normativer Sprachregulierung auf der einen Seite und der Meinungs- und Redefreiheit auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir uns zunächst mit der Frage befassen, was ich unter politisch korrekter Sprache verstehe. Politisch korrekte Sprache ist ja kein Fachbegriff, sondern im Prinzip ist der Begriff des politisch Korrekten ein konservativer Kampfbegriff, der schon in den USA, aber auch vor allen Dingen nach seiner Entlehnung ins Deutsche hauptsächlich dazu benutzt wird, um bestimmte politische Positionen zu delegitimieren, um so zu tun, als ob dort, wo es um Inhalte geht, es eigentlich um Sprache ginge, damit man sich dann nicht mit den Inhalten auseinandersetzen muss. Also das ist eigentlich die ideologische Richtung, aus der dieser Begriff kommt. Und das, was damit gemeint ist, im Diskurs, das kann alles Mögliche sein. Ich glaube, man muss es zumindest von zwei Dingen abgrenzen, nämlich auf der einen Seite von Beleidigungen. Diskriminierende Sprache ist sicher immer auch beleidigend, aber sie ist mehr als nur beleidigend. Ich kann Leute auch beleidigen, ohne sie zu diskriminieren. Und zum anderen müssen wir es abgrenzen von sowas wie, was ich vulgäre Sprache oder Tabuwörter oder so nennen würde, die vielleicht in bestimmten Zusammenhängen gegen eine allgemeine Sittlichkeit verstoßen oder sowas, aber die sicher nicht diskriminierend sind. Bei der politisch korrekten Sprache geht es um den Versuch, diskriminierender Sprache entgegenzutreten und nicht einfach allgemein Beleidigungen oder vulgärer Sprache oder sonst irgendwelchen Dingen. In diesem Buch, was schon erwähnt wurde und was ich jetzt einmal hochhalten werde, da habe ich versucht, mich dieser Frage zunächst zu nähern. Und habe vorgeschlagen oder schlage dort vor, politisch korrekte Sprache als moralische und oder ethische, da ich moralphilosophischer Laie bin, brauche ich diese Unterscheidung nicht so systematisch zu treffen, als moralische und oder ethische Sprache im Sinne einer allgemeinen goldenen Regel zu verstehen, die ich aber speziell auf die Sprache umformuliert habe, auf eine bestimmte Art und Weise, deren Sinnhaftigkeit sich hoffentlich gleich noch erschließen wird. Ich würde die sprachliche goldene Regel so formulieren: Stelle andere sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Das wäre eine negative Formulierung, die hätte hauptsächlich etwas mit der Vermeidung von Diskriminierung zu tun. Und wenn man die Diskriminierung einmal vermieden hat und jetzt überlegt, was sage ich denn dann stattdessen oder welche sprachlichen Darstellungsmöglichkeiten wähle ich stattdessen, dann kann man die goldene Regel ja auch positiv formulieren, dann wird sie in ihrer Anwendung sehr viel komplizierter. Stelle andere sprachlich stets so dar, wie du wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Und ich will wenigstens einige Minuten darauf verwenden, die Frage zu stellen, ob Sprache an sich überhaupt ethischen oder moralischen Überlegungen zugänglich ist oder sein sollte. Denn die Sprachwissenschaft würde das, glaube ich, grundsätzlich bestreiten. In der Sprachwissenschaft sind wir sehr lange einer Idee nachgehangen, dass Sprache in irgendeiner Weise ein eher natürliches Phänomen ist, eher als ein soziales Phänomen, dass es irgendeine Art von System gibt, was der Sprache zugrunde liegt, dass entweder, je nachdem, in welcher Theoriebildung man sich bewegt, entweder ein ganz abstraktes System ist, in so einem platonischen Sinne, oder etwas Biologisches, auf jeden Fall aber etwas, was der konkreten Manifestation von Sprache und Sprachen in verschiedenen Sprachgemeinschaften vorgeschaltet ist und was sich deshalb einem bewussten Einfluss entzieht. Mein Kollege Peter Eisenberg, hochgeschätzter Germanist, der an der Universität Potsdam bis vor ungefähr 10 Jahren gelehrt hat, der schreibt eigentlich regelmäßig, so alle halbe Jahr ungefähr, einen Artikel in der FAZ oder in der Süddeutschen, immer abwechselnd, so ist mein Eindruck. Und da schreibt er eigentlich immer, politisch korrekte Sprache ist schlecht. Und zwar unter anderem, weil das Sprachsystem das nicht verkraftet. Wenn irgendwelche Leute, zumal noch Leute, die keine Ahnung haben von Sprache, wenn die anfangen, darin herumzufuhrwerken. Also das ist sozusagen eine Art Ideologie, die in der Sprachwissenschaft relativ unhinterfragt war lange. Auf der anderen Seite ist relativ klar, dass alle Menschen außerhalb der Sprachwissenschaft wahrscheinlich erstaunt wären, wenn man ausgerechnet Sprache ausnehmen möchte von moralischen Überlegungen. Wenn man sich einmal also als sprachphilosophischer Laie musste ich mich ein bisschen einlesen und da habe ich natürlich bei Kant angefangen. Das ist ja so derjenige, den man kennt, wenn man selber kein Philosoph ist, von dem hat man schon mal gehört. Und habe mich natürlich mit dem kategorischen Imperativ und solchen Dingen beschäftigt. Aber was ich sehr interessant fand, war sein Plädoyer für ein absolutes Verbot der Lüge, wo er sagt, wir dürfen nicht lügen, niemals, unter keinen Umständen, weil eine Gesellschaft, in der niemand lügt, auf jeden Fall eine bessere ist als eine Gesellschaft, in der alle lügen. Und um diese Gesellschaft hinzubekommen, müssen wir selbst dann die Wahrheit sagen, wenn zum Beispiel ein Mörder bei uns an der Tür klingelt und das in unserem Haus versteckte Opfer finden möchte, dann müssten wir diesem Mörder sagen, wo das Opfer ist, wenn er uns fragt, denn wir dürfen nicht lügen. Das ist natürlich ein sehr extremes Argument. Mein Eindruck ist, dass selbst in der Moralphilosophie wenige Menschen, die dann darüber nachgedacht haben, dieser extremen Argumentation folgen. Aber für mich war das Interessante, dass Lügen natürlich eine eindeutig sprachliche Handlung ist. Und damit haben wir ein sehr schönes Beispiel in der etablierten Moralphilosophie, wo Sprache moralphilosophischen Überlegungen unterworfen wird. Egal, wie man am Schluss entscheidet hier, was das Verbot der Lüge betrifft. Hier geht es aber natürlich um den Inhalt von Sprache. Also eine Lüge unterscheidet sich ja von der Wahrheit nur dadurch, dass der Wahrheitsgehalt eben ein anderer ist. Und wenn man sich die traditionelle sprachkritische Tradition ansieht, dann findet man auch dort bestimmte Traditionen, die durchaus in gewisser Weise moralisch in diesem Sinne, im inhaltlichen Sinne argumentieren. Also zum Beispiel gibt es eine lange Tradition der Euphemismuskritik. Und Euphemismen kann man eigentlich, wenn man sie kritisieren will, kann man sie eigentlich nur deshalb kritisieren, weil es eben Euphemismen sind, weil es in gewisser Weise zu Wörtern gewordene Lügen sind. Also die Kritik an Euphemismen ist ja mal, dass sie die Wahrheit verdecken, aber eben nicht durch eine Aussage, sondern schon in dem Wort selber. Ein Buch des Journalisten Kai Biermann und meines Kollegen Martin Hasel, eines Sprachwissenschaftlers, die sich mit Euphemismen beschäftigen, auch einen Blog betreiben, in dem sie politische Euphemismen regelmäßig entlarven, das heißt Sprachlügen. Also da wird dieser Zusammenhang ganz explizit gemacht. Aber auch in anderen Bereichen sehen wir Argumente, die in gewisser Weise moralische Argumente sind, die auf so einer Art goldener Regel beruhen. Zum Beispiel hat der Verein Deutsche Sprache, der schon seit vielen Jahren gegen Anglizismen ist und versucht, die deutsche Sprachgemeinschaft davon zu überzeugen, diese Anglizismen aus der Sprache zu verbannen. Der hat lange Zeit gesagt, wir dürfen das nicht machen. Anglizismen sind ein Zeichen dafür, dass wir uns den Vereinigten Staaten unterwerfen und das dürfen wir nicht. Und diese ganze Argumentation, die kommt irgendwie nicht mehr so gut an und deshalb hat man sich unter anderem darauf verlagert, zu sagen, nee, das war eigentlich gar nicht der Grund. Der eigentliche Grund, warum Anglizismen schlecht sind, ist, weil viele ältere Menschen gerade, die können kein Englisch und wenn wir zu viele Anglizismen benutzen, dann schließen wir die von der Kommunikation aus. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage, den will ich hier dahingestellt sein lassen. Also das müssten schon sehr, sehr alte Menschen sein, wenn die heute noch leben, wenn die in ihrer Schulzeit nicht mit der englischen Sprache in Kontakt gekommen sind. Und man kann sich auch sehr stark darüber streiten, ob man Englisch können muss, um englische Lehnwörter zu verstehen. Aber das Interessante ist, dass es ein Exklusionsargument ist, dass quasi gesagt wird, wir dürfen Menschen nicht exkludieren. Und das ist natürlich eine moralische Aussage. Also warum dürfen wir das nicht? Da gibt es ja keinen objektiven Grund dafür, sondern dieser Grund beruht auf einem Wert, nämlich wir möchten auch nicht exkludiert werden und also dürfen wir auch andere nicht exkludieren. Und auch die in dem Bereich der sogenannten einfachen und leichten Sprache, wo versucht wird, für Menschen mit kognitiven Einschränkungen eine bestimmte Sprachform zu finden, die es ihnen ermöglicht, Texte, die in dieser Sprachform geschrieben sind, selbstständig zu lesen und die dadurch ihre Teilhabe an der Gesellschaft erhöhen sollen. Da gibt es Leute, die sind organisiert in einer Organisation, die nennt sich Netzwerk Leichte Sprache. Und diese Leute sagen auch, leichte Sprache ist quasi eine moralische Notwendigkeit. Es geht hier darum, Teilhabe zu garantieren. Und deshalb gibt es eine Art Verpflichtung, zumindest für gewisse gesellschaftliche Akteure, auch in dieser leichten Sprache zu kommunizieren. Zum Beispiel für politische Parteien vor Wahlkämpfen. Das ist auch im Prinzip ein moralisches Argument, denn es gibt natürlich keine rechtliche Verpflichtung, bisher so etwas zu benutzen. Jetzt habe ich die goldene Regel aber absichtlich so formuliert, dass sie sich eben nicht auf die Inhalte des Gesagten bezieht. Ich habe hier nicht gesagt, sprich über andere so oder sage über andere das, von dem du wollen könntest, dass die das auch über dich sagen, wenn du an ihrer Stelle wärst, sondern ich habe hier geschrieben, stelle andere sprachlich nicht so dar. Sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Was diese Formulierung bewirken soll, und erklärungsbedürftig ist sie vielleicht trotzdem, aber ich hoffe, Sie sehen, wie das in dieser Formulierung drinsteckt, ist, dass die Formulierung sich nicht auf die Inhalte sprachlichen Handelns beziehen soll. Dazu bräuchte es ja gar keine gesonderte Form der goldenen Regel. Das wäre durch die goldene Regel oder den kategorischen Imperativ oder was auch immer Sie da ansetzen wollen, abgedeckt. Sondern, dass es eben eine Formulierung ist, die sagt, die Inhalte können wir außen vor lassen. Die möchten wir hier gar nicht einer moralischen Betrachtung unterziehen, obwohl man das natürlich durchaus machen könnte, aber das ist hier nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen uns explizit auf die Art und Weise, wie diese Inhalte ausgedrückt werden, beziehen und wollen diese Ausdrucksmittel einer moralischen Prüfung unterziehen. Tatsächlich, und so argumentiere ich da auch in diesem Buch, das ist das Kernargument, was ich dort mache und ich weiß, dass es einige Komplexitäten hat, auf einige von denen komme ich auch gleich noch. Ich glaube aber tatsächlich inzwischen, dass ich mir das möglicherweise etwas zu leicht gemacht habe da. Ich glaube, wenn man das Argument einmal ernst nimmt, dann kommt man nicht umhin, dass es auch sprachwissenschaftliche Gründe gibt, Inhalte, sprachliche Inhalte unter bestimmten Bedingungen einer solchen Überprüfung durch die goldene Regel unterziehen zu müssen. Darauf will ich am Ende des Vortrags zurückkommen. Um ganz kurz zu zeigen, wie diese Regel auch mal entscheiden kann, dass, also wie es auch mal Situationen geben kann, wo man nach dieser Regel auf die eine Weise entscheiden würde, aber wo es trotzdem gute Gründe gibt, die ebenfalls moralisch begründbar sind, nicht nach dieser Regel zu handeln. Nur drei kleine Beispiele. Aus dieser Regel folgt im Prinzip unter anderem, dass man Bevölkerungsgruppen mit den Bezeichnungen bezeichnen soll, die diese Bevölkerungsgruppe für sich wählt. Aus dem einfachen Grund, dass wir vermutlich auch möchten, dass man uns so bezeichnet, wie wir selber uns bezeichnen und nicht wie irgendjemand anders uns bezeichnet. Das ist bei so klassischen diskriminierten Gruppen ganz klar. Da gibt es auch keinen guten Grund, dieser goldenen Regel dann nicht zu folgen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch die Reichsbürger, eine wachsende Gruppe von Menschen, die nicht glauben, dass die Bundesrepublik existiert. Die glauben, sie leben immer noch im Deutschen Reich und sind Bürger dieses Deutschen Reiches und die nennen sich selber Reichsbürger und möchten so auch genannt werden. Jetzt könnte man sagen, gut, die goldene Regel sagt mir, das müsste ich eigentlich respektieren. Ich möchte ja auch als Bundesbürger zum Beispiel bezeichnet werden, auch von Leuten, die vielleicht nicht an die Bundesrepublik glauben. Aber das Problem ist hier natürlich, dass wir sagen können, ja, aber das sind halt keine Reichsbürger. Tatsächlich sind es keine Reichsbürger, denn es gibt kein deutsches Reich, dessen Bürger sie sein könnten. Das heißt, wenn ich sie als Reichsbürger bezeichnen würde, wäre das im Prinzip eine sprachliche Lüge. Und da kann ich sagen, da könnte ich jetzt sagen, dann ist es mir persönlich wichtiger, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass das Rechtsradikale sind, die einfach nicht rechtsradikal genannt werden sollen, als auf deren Wunsch einzugehen, das Ganze hinter einer angeblichen Fortexistenz des Deutschen Reiches zu verstecken. Also, man muss nicht auf jeden Wunsch einer Gruppe eingehen, deren Eigenbezeichnung zu verwenden. Ein weiteres Beispiel könnte der Begriff Rechtgläubige sein, den viele religiöse Fundamentalisten in allen möglichen religiösen Traditionen für sich reklamieren. Wenn ich denen den Gefallen tue, sie als Rechtgläubige zu bezeichnen, bezeichne ich damit alle anderen Menschen automatisch als Nicht-Rechtgläubige oder Ungläubige. Und da kann ich sagen, diese Art von pauschaler Diskriminierung, die ich damit ausüben würde, die steht dem vielleicht von mir durchaus positiv bewerteten Wunsch dieser Gruppe entgegen, eben mit diesem Wort bezeichnet zu werden. Da kann ich mich entscheiden und sagen, in diesem Fall halte ich es für weniger problematisch, dieser Gruppe ihre Bezeichnung zu verweigern, als dass ich die ganze Welt als ungläubig kategorisiere. Ein letztes Beispiel ist der Begriff People of Color. Das ist ein Begriff, der sich in den letzten Jahren eingebürgert hat, um einen allgemeinen Begriff für Menschen zu haben, die als nicht weiß von der Gesellschaft gelesen und behandelt werden. Also nicht nur schwarze Menschen, sondern auch Menschen, die man nicht als schwarze Menschen bezeichnen würde, aber die trotzdem nicht weiß sind. Und das Problem an diesem Begriff ist, dass er im Prinzip eine Selbstkategorisierung verlangt. Also ich kann entscheiden, natürlich nicht völlig frei, es gibt bestimmte Grenzen, aber in diesen Grenzen kann ich selbst entscheiden, ob ich mich so identifizieren möchte oder nicht. Und das führt natürlich zu dem Problem, dass da wird das Ganze natürlich zirkulär. Also kann ich Leuten den Gefallen tun, sie mit einer Gruppenbezeichnung zu bezeichnen, die sie als Mitglieder einer Gruppe für sich in Anspruch nehmen, für die es aber keinerlei objektiv oder in einem bestimmten Bereich keine objektiven Kriterien gibt, dafür, ob sie wirklich dazugehören oder nicht. Das ist in vielen Fällen klar zu entscheiden, aber in vielen Fällen eben auch nicht. Es gibt eine große Unsicherheit an der Übergangsstelle sozusagen von den eindeutigen Fällen, die klar People of Color sind, zu Leuten, die klar keine People of Color sind. Und dazwischen führt das natürlich zu Konflikten. Ich muss entweder deren Behauptungen einfach akzeptieren oder ich muss selber entscheiden, ob ich finde, dass sie dazugehören. Und das ist beides irgendwie mit der goldenen Regel nicht gut in Einklang zu bringen. Also es kann dort durchaus Probleme geben bei politisch korrekter Sprache. Und indem man politisch korrekte Sprache als moralisches Phänomen neu denkt, hat man auch gleich ein Werkzeug, um damit grundsätzlich umzugehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, also wenn es Grenzen dieses Prinzips gibt, wenn dem manchmal andere Prinzipien entgegenstehen können, was ist denn dann mit der Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit ist ja auch etwas, was wir moralisch begründen können. Wir können auf unser Rechtssystem verweisen, in dem die Meinungsfreiheit festgeschrieben ist, aber die ist ja da aus Gründen festgeschrieben. Das sind ja ursprünglich moralische Überlegungen, die dazu führen, dass wir sagen, da wir selber für uns in Anspruch nehmen wollen, dass wir unsere Meinung frei äußern dürfen, ohne Angst vor Repressionen, müssen wir das auch anderen zugestehen. Und wir verlangen zumindest vom Staat, der natürlich am besten in der Lage wäre, Repressionen auszuüben, sich an der Stelle zurückzuhalten. Das heißt, hier haben wir auch ein moralisches Prinzip, schränke die Meinungsfreiheit von anderen Menschen nicht ein, wenn du nicht willst, dass deine Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ich habe ja vorhin gesagt, diese Formulierung fokussiert auf Ausdrucksformen und insofern bleiben Inhalte unberührt und insofern würde ich an der Stelle erstmal sagen, wir können das Problem verschieben. Also wir können sagen, es gibt eigentlich erstmal keinen Konflikt. Das Schlimmste, was jemandem passieren kann, den man mit dieser Regel konfrontiert und der aber seine rassistische Meinung dann trotzdem äußern möchte, ist, dass man sagt, du darfst auch deine rassistische Meinung äußern, du darfst aber dafür kein diskriminierendes Vokabular benutzen. Du musst dir schon einen anderen Weg überlegen, deine Meinung zu äußern. Ich komme gleich darauf zurück, warum das doch vielleicht problematischer ist, als ich es zumindest in meinem Buch darstelle. Die erste Reaktion darauf ist vielleicht, hoffe ich, bei vielen von Ihnen, dass das irgendwie kontraintuitiv oder vielleicht sogar unlogisch ist. Also zu sagen, ich erlaube Leuten einerseits jede Art von Meinung zu äußern, ob das Rassismus ist, ob das Antisemitismus ist, ob das Sexismus ist oder Homophobie oder was auch immer. Und andererseits bestehe ich aber darauf, dass das aber nicht in diskriminierender Sprache geschehen soll. Das scheint tatsächlich so eine Art Sprachkontrolle um ihrer selbst zu sein, auf den ersten Blick. Es gibt aber einen Grund dafür und dieser Grund liegt in einer gewissen strukturellen Ungleichheit, die in der Sprache existiert. Und diese Asymmetrien will ich kurz demonstrieren. Gruppen, die typischerweise diskriminiert werden sprachlich. Ich habe jetzt einfach mal einige ausgewählt, die am häufigsten diskutiert werden, die sich auch am häufigsten selber äußern. Das sind zum Beispiel behinderte Menschen, das sind Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Ausländer ganz allgemein. Das sind Muslime in letzter Zeit verstärkt. Das sind immer Frauen, schon immer, bildungsferne Schichten, Homosexuelle, vielleicht früher etwas mehr als heute, aber man kann auch nicht sagen, dass sie heute nicht mehr diskriminiert werden, schwarze Menschen, Sozialhilfeempfänger und. Und die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, was ist denn das für eine merkwürdige Ansammlung von Gruppen? Was haben die denn miteinander zu tun? Eigentlich nicht viel. Teilweise können diese Kategorien sich überschneiden natürlich. Man kann zu mehreren dieser Gruppen gehören. Aber trotzdem sind diese Gruppen an sich weitgehend voneinander unabhängig. Also was hat diese Gruppen, ausgerechnet diese Gruppen und keine anderen, zu einem Ziel von diskriminierender Sprache gemacht? Und das erschließt sich eigentlich erst, wenn man sich das jeweils das Gegenteil anguckt von der Eigenschaft, die dort steht. Also das Gegenteil von behindert, da haben wir im Deutschen kein gutes Wort für. Das ist sowas wie able-bodied, wird das in der entsprechenden Literatur genannt. Das Gegenteil von Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländern sind Deutschstämmige. Das Gegenteil von Muslimen sind in dieser ganzen europäischen Denkweise von Morgenland und Abendland Christen. Im Prinzip sind es natürlich alle Nicht-Muslime. Das Gegenteil von Frauen sind Männer. Das Gegenteil von bildungsfernen Schichten sind Menschen, die einen Bildungszugang haben. Das Gegenteil von Homosexuellen sind Heterosexuelle. Das Gegenteil von schwarzen Menschen sind Weiße. Das Gegenteil von Sozialhilfeempfängern sind Menschen, die in irgendeiner Form durch ihren Beruf oder durch ein Erbe oder durch was auch immer finanziell abgesichert sind. Wenn wir uns diese Eigenschaften angucken, dann hängen die schon sehr viel eindeutiger und logischer miteinander zusammen. Und wie die miteinander zusammenhängen, sehen wir gleich. Ganz kurz will ich Ihnen einfach mal, ich lese die nicht alle vor, die Wörter. In meinem Buch gibt es 2 Seiten, da stehen die alle, können Sie alle durchlesen, ungefähr in der Mitte. Aber ich zeige Ihnen die einfach kurz auf der Folie. Also einfach nur Wörter, die für diese Menschen in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Teilweise habe ich sehr stark auf Aktualität geachtet, teilweise sind vielleicht auch ein bisschen altmodische Dinge dabei oder registerspezifische Dinge, aber das sind alles Dinge, die man hört. Ich habe die alle jeweils auf Twitter gesucht, um zu gucken, ob sie wenigstens einmal verwendet werden. Ein schöner, bunter Wortschatz von extrem menschenfeindlicher und diskriminierender Sprache. Und als nächstes können wir uns überlegen, ja, das ist ja erstaunlich, also wenn diese Gruppen alle so wunderschön sprachlich diskriminiert werden können, dann ist dasselbe doch sicher auch möglich mit den Leuten, die da in der Mitte stehen. Was gibt es denn da so für diskriminierende Wörter? Ja, vielleicht fällt Ihnen ein bisschen was ein, man muss schon sehr lange nachdenken. Es gibt so dieses Wort Kartoffel, in jüngerer Zeit auch Alman. Das sind so Wörter, die Menschen mit Migrationshintergrund für Deutschstämmige verwenden. Muslimische Jugendliche, zumindest in Berlin, wenn sie denen in der S-Bahn oder in der U-Bahn zuhören, dann verwenden die das Wort Christ manchmal als allgemeinen, leicht herabwertenden Begriff für Deutsche, deutschstämmige Jugendliche. Auch wenn das keine Christen sind, in Berlin gibt es ja sehr wenig Christen. Macker oder Dude oder Schovi oder Pascha, so etwas älter für Männer. Für Menschen mit Bildungszugang ist es schon relativ schwer, wirklich diskriminierende Begriffe zu finden. Sowas wie neunmal klug oder so, das trifft eigentlich nicht wirklich Menschen mit Bildungszugang. Homosexuelle sagen manchmal Hete zu Heterosexuellen, aber das ist eigentlich fast liebevoll, das ist eigentlich nicht wirklich abwertend. Und Bleichgesicht kommt eigentlich nur in Karl-May-Romanen vor. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist es so leicht, diskriminierende Wörter zu finden für die Leute, die da außen stehen? Und warum ist es so schwer, diskriminierende Wörter zu finden für die Leute, die da im inneren Kreis stehen? Und ein Grund ist, dass wir für die Leute, die im inneren Kreis stehen, bereits Wörter haben, und zwar sehr häufige Wörter, die wir auch sehr häufig gebrauchen. Und das sind Wörter wie wir oder Leute oder Mann oder Menschen. Denn die Leute, die hier im inneren Kreis beschrieben sind, das sind die Leute, die wir als den Normalfall annehmen, meistens ohne überhaupt darüber nachzudenken. Und deshalb haben wir überhaupt keine Veranlassung, die in irgendeiner Weise zu diskriminieren. Die sind quasi unsichtbar. Der innere Kreis ist die Position, auf die wir uns stellen, um diese ganzen Gruppen außen herum zu diskriminieren. Das ist das, was diese Eigenschaften in der Mitte zu einem logischen Bündel von Eigenschaften macht und die Gruppen, die da außen herum sortiert sind, zu einem relativ bunten Haufen, nämlich jeweils von Leuten, die eine dieser Eigenschaften nicht haben. Und jetzt ist die interessante Frage, wie handeln wir in so einer Situation nach der goldenen Regel? Geht das überhaupt? Es gibt ein berühmtes Zitat aus einem Roman von Anatole France, wo er eine seiner Figuren sagen lässt, die Mächtigen mit ihren Gesetzen, das klingt immer alles unglaublich gerecht, aber wenn man näher hinguckt, ist es gar nicht so. Und als Beispiel nennt er, es ist Reichen und Armen gleichermaßen untersagt, unter Brücken zu schlafen. Und das klingt natürlich auf den ersten Blick fair, denn es werden ja alle gleich behandelt. Aber natürlich haben reiche Leute überhaupt keinen Grund, unter Brücken zu schlafen. Und deshalb sind sie durch dieses Verbot auch nicht negativ beeinträchtigt. Das heißt, etwas, was so aussieht, als ob wir alle Leute gleich behandeln, führt zu einer absoluten Ungleichbehandlung, weil wir es auf eine Struktur anwenden, in der nicht alle Leute gleich sind. Ein anderes Beispiel, was man, glaube ich, schön moralphilosophisch diskutieren könnte, ich will das hier nicht tun, aber ich will es kurz erwähnen, ist die Frage nach der ethischen Rechtfertigung für Abtreibung. Da kann man sagen, ja, wie wenden wir die goldene Regel an? Wir können die anwenden auf den Fötus und sagen, wir hätten das nicht gewollt, dass man uns abgetrieben hätte, als wir noch ein Fötus waren, dann würden wir ja nicht leben, kann man irgendwie nicht wollen, also dürfen wir auch einen Fötus nicht abtreiben. Wir können auch sagen, ja, gut, aber es ist ja nicht nur ein Fötus daran beteiligt, es ist ja auch eine Frau beteiligt, deren Körper diesen Fötus am Leben erhält und die quasi ihre körperliche Autonomie an diesen Fötus abgeben muss. Und das würden wir, glaube ich, auch nicht wollen. Also körperliche Autonomie abzugeben, das würden wir selber für uns nicht wollen, das können wir eigentlich auch anderen Leuten nicht zumuten. Und damit sind wir genau in der moralphilosophischen Sackgasse, in der sich die ganze Diskussion um Abtreibung seit Jahren und Jahrzehnten bewegt. Es geht dann immer darum, wertet man das mehr, wertet man das mehr, findet man noch ein zusätzliches Argument, warum der Verlust der körperlichen Autonomie schlimmer ist, als gar nicht geboren zu werden und so weiter und so fort. Damit können sich die Moralphilosophen befassen. Was ich daran interessant finde, ist, dass auch hier eigentlich ein, egal wie wir das entscheiden, dass hier noch ein zweites verstecktes moralisches Problem hier in dieser Situation drin steckt, nämlich, dass es nur ungefähr die Hälfte der Bevölkerung überhaupt betrifft. Also ich als Mann, ich muss mir nie Gedanken machen, dass ich meine körperliche Autonomie auf diese Art und Weise verliere. Und deshalb kann ich natürlich leicht philosophieren und sagen, ja, dies ist schlimmer und das ist schlimmer. Ich kann mich quasi in diesem Fall tatsächlich wortwörtlich in diesen inneren Kreis zurückziehen und sagen, es betrifft mich gar nicht, kann ich mir alles von außen angucken. Und das ist deshalb interessant, weil die goldene Regel unter vielen anderen Problemen, die man berücksichtigen muss, wenn man sie vernünftig anwenden will, eine Vorbedingung hat, die man nicht aus der goldenen Regel selbst rechtfertigen kann oder aus dem kategorischen Imperativ, wenn man das lieber universalisieren will, diese ganze goldene Regel, nämlich die beruht auf der Vorannahme, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen gleich sein sollten. Denn wenn das nicht der Fall ist, brauche ich auch keine goldene Regel. Wenn ich glaube, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht dieselben Rechte haben können aus irgendwelchen Gründen oder bestimmte Organismen, sollen Tiere zum Beispiel dieselben Rechte haben? Das ist ja auch eine Diskussion, die wir haben. Und da würden viele Leute sagen, ist eine sinnlose Frage, weil Tiere keine Menschen sind, die haben nicht dasselbe Moralempfinden. Das können wir mit dieser Art von Philosophie gar nicht machen. Oder wenn wir glauben, dass bestimmte Leute das nicht verdient haben, also es war ja viele Jahrhunderte so, auch gerade in der jüngeren Menschheitsgeschichte, dass ganz klar war, dass es Menschengruppen gab, denen hat man ganz explizit bestimmte Menschenrechte aberkannt. Und natürlich hätte man auch dort die goldene Regel nicht angewendet. Das heißt, es gibt diese Idee, dass wir Gleichheit wollen und dass auch Gleichheit tatsächlich theoretisch da ist und herstellbar ist. Und in diesen Fällen, die ich gerade genannt habe, also mit der Armut und dem Reichtum und dem unter den Brücken schlafen oder mit der Frage nach Abtreibung und ob die körperliche Autonomie wichtiger ist als das nicht geboren werden und im Bezug auf diese Asymmetrien im diskriminierenden Wortschatz, haben wir Situationen, die so derartig ungleich sind, dass diese Vorbedingung eigentlich gar nicht erfüllt ist. Ich kann mich, und ich gehöre auf fast allen Dimensionen in den inneren Kreis, die eine Dimension, bei der ich so auf der Grenze stehe, ist das mit dem Migrationshintergrund. Der ist bei mir, zum Glück ist es ein slawischer Migrationshintergrund und ich bin auch kein Moslem. Diese beiden Dinge zusammen machen meine Art von Migrationshintergrund noch zu einer der besten, die man so haben kann. Das war früher auch mal anders, aber Hass auf Menschen slawischer Abstammung, im Gegenteil. Am rechten Rand der Gesellschaft ist es inzwischen eher positiv. Ja, also da wird man eher bewundert dafür, dass man slawische Abstammung hat, weil die slawischen Länder ja im Moment so hervorragend, exemplarisch gut gegen Flüchtlinge vorgehen. Also ich bin da nicht mehr besonders diskriminiert und deshalb könnte man sagen, ich habe dort eigentlich gar nicht mitzureden. Ich brauche eigentlich gar nicht mit einer goldenen Regel anzukommen. Die goldene Regel würde ich immer nur anwenden, um zu entscheiden, wie ich über andere rede. Die anderen müssten eigentlich nie überlegen, wie sie über mich reden, denn die können gar nicht diskriminierend über mich reden. Also ich bin der Einzige, der die goldene Regel anwendet, um zu entscheiden, ist das okay, ist das nicht okay. Während diejenigen, über die ich diese Entscheidung treffe, umgekehrt über mich eben mit diesen allgemeinen Wörtern reden, denn andere Wörter gibt es nicht für jemanden wie mich. Das heißt, man könnte sagen, die goldene Regel kann hier gar nicht angewendet werden, weil die Vorbedingungen nicht erfüllt sind. Man müsste eine viel radikalere moralphilosophische Position einnehmen und sagen, die Betroffenen ganz alleine und nicht in Zwiesprache und nicht in Absprache und nicht in freier Entscheidung der Nicht-Betroffenen entscheiden ganz allein, wie über sie zu reden ist. Genauso wie man sagen könnte, Frauen als gesellschaftliche Gruppe sollten ganz alleine darüber entscheiden, ob Abtreibung gut oder schlecht ist. So, das ist ein Problem mit der goldenen Regel. Ich würde sagen, als praktische Regel ist sie trotzdem gut, denn ich glaube, dass wir wenig Erfolgsaussichten haben, wenn wir die Leute, die in diesem inneren Kreis sind, die daran gewöhnt sind, dass sie sowieso der Normalfall sind, dass sie alles entscheiden, dass sie im Prinzip mal nett sind zu den Minderheiten, aber dann aus so einer Art, aus so einer Art Wunsch, moralisch zu handeln und irgendwie auch, um sich dabei ein bisschen gut zu fühlen. Wenn wir denen jetzt plötzlich sagen, ihr habt überhaupt kein Mitspracherecht mehr, das entscheiden jetzt die Leute außenrum und ihr habt einfach zu machen, was die sagen, dann würde ich vermuten, würden wir damit nicht sehr weit kommen. Also, ob wir das gut finden oder nicht, ich glaube, wir müssen diejenigen, zu denen ich mich auch zähle, die da in diesem inneren Kreis sind, schon überzeugen und nicht einfach ihnen vorschreiben, was zu tun ist. Und deshalb denke ich schon, dass man mit dieser goldenen Regel dort vielleicht ein Stück weit kommt. Die goldene Regel und diese ganze moralphilosophische Herangehensweise ist ja auch so ein sehr bildungsbürgerlicher Ansatz. Ich habe das absichtlich so gemacht. Ich habe mir lange überlegt, wie man das mal neu erklären könnte, weil ich die Hoffnung hatte, dass man auf diese Weise mal Leute erreicht, die sonst gar nicht bereit wären, über politisch korrekte Sprache nachzudenken. Also insofern als strategische Regel ist die, glaube ich, auf jeden Fall trotzdem aufrechtzuerhalten. Es gibt jetzt noch ein zweites Problem aber. Ich komme jetzt wieder auf die Frage zurück, die ich vorhin aufgeworfen habe. Heißt das dann, dass es völlig okay ist, diskriminierende Dinge über Menschen zu sagen, solange ich keine diskriminierende Sprache dabei verwende? Irgendwie klingt das falsch. Irgendwie klingt das nicht, als ob das richtig sein kann. Und der Historiker Eviatar Frisell, der hat sich in einem Aufsatz damit auseinandergesetzt, zur Hassrede ohne Hass. Und der nennt mehrere Zitate von Heinrich Himmler. Ich habe hier eins ausgesucht, wo Heinrich Himmler über die Vernichtung von Juden, in diesem Fall von jüdischen Frauen und Kindern, spricht. Und das ist das Zitat. Vor Offizieren der SS und der deutschen Wehrmacht hat er diese Aussage gemacht. Ich glaube, meine Herren, dass Sie mich so weit kennen, dass ich kein blutrünstiger Mensch bin und kein Mann, der an irgendetwas Hartem, was er tun muss, Freude oder Spaß hat. Ich habe aber andererseits so gute Nerven und ein so gutes Pflichtbewusstsein, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich dann, wenn ich eine Sache als notwendig erkenne, sie kompromisslos durchfahre. Ich habe mich nicht für berechtigt gehalten, das betrifft nämlich die jüdischen Frauen und Kinder, in den Kindern die Rächer groß werden zu lassen, die dann unsere Kinder und unsere Enkel umbringen. Das hätte ich für feige gehalten. Folglich wurde die Frage kompromisslos gelöst. Was Heinrich Himmler hier macht, ist, er rechtfertigt die Vernichtung, die millionenfache Vernichtung von jüdischen Frauen und Kindern. Was er nicht macht in diesem Text, ist irgendein diskriminierendes Wort zu verwenden. Und jetzt könnte man sagen, ja, politisch korrekt, alles in Ordnung. Warum ist das falsch? Warum das falsch ist, erkennen wir, wenn wir uns fragen, warum Heinrich Himmler so reden konnte. Warum es möglich war, in dieser sachlichen, teilweise fast nachdenklichen Weise über die Vernichtung von Menschen zu reden, und allen erschien es völlig plausibel. Und der Grund dafür ist natürlich, Frisell beschreibt das als Historiker etwas anders, als ich es jetzt als Sprachwissenschaftler tue, der Grund ist natürlich, dass diese Äußerung im Jahre 1944 bereits eine seit Jahren laufende Vernichtung genau dieser Art vorausging. In den Jahren davor eine faschistische Hetze, eine antisemitische, völkische, faschistische Hetze gegen Juden und davor 200 bis 300 Jahre Judenverfolgung und Hetze gegen Juden in ganz Europa. Mit einem Narrativ, das jüdische Menschen als Brunnenvergifter dargestellt hat, als raffgierig, als auf unsere Vernichtung aus und lauter solche Dinge. Und dieses Wissen bzw. der sprachliche Niederschlag dieses Wissens in etwas, was George Lakoff, der Kognitionswissenschaftler George Lakoff, als Frames bezeichnet, so eine Art gedankliche Rahmen, in denen Wörter verankert sind, der ist bei allen Beteiligten so tief im Denken verankert, dass es überhaupt nicht mehr notwendig ist, Hass oder Hetze offen zu betreiben. Der Hass zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall, ich würde sagen heute noch, ist Teil des Wortes Jude. Obwohl das Wort Jude selber nicht diskriminierend ist. Das heißt, wir haben ein neutrales Wort, das ist auch eine Selbstbezeichnung. Es ist auch nicht herabwertend in seiner Bedeutung, es ist auch nicht herabwertend in seiner Geschichte. Aber es steckt dahinter eine Tradition, eine sprachliche, aber auch eine kulturelle Tradition von Hass und Vernichtung, die natürlich jedes Mal aktiviert wird, wenn das Wort Jude fällt. Und deshalb klingt sowas plausibel in diesem Kontext, ohne dass hier gesagt werden muss, diese bösen, verachtenswerten oder sonst irgendwas. Das ist alles schon klar. Braucht gar nicht mehr gerechtfertigt zu werden. Das ist ein Problem. Wenn ich Zeit habe, ja, ich will es versuchen, denn ich bin eigentlich fast am Ende, dann würde ich ein weiteres Beispiel hierfür nennen und das ist die Flüchtlingskrise. Hier sind die ersten 15 Verwendungen des Wortes Flüchtling von der Webseite der CSU als kleiner Einstieg. Ich habe einfach mit Google auf der Webseite der CSU gesucht und habe die ersten 15 Treffer genommen, in denen das Wort Flüchtling oder Flüchtlinge vorkam. Und wir sehen, was für Zusammenhänge das hier sind. Es geht um die Unterbringung, die gewährleistet werden muss. Es geht um einen dramatischen Anstieg der Zahlen. Die werden oft als Ströme dargestellt, die müssen gebremst werden. Der ungebremste Zustrom muss gestoppt werden. Man will die weiterleiten. Es wird über Asylverfahrensgesetze geredet. Es wird darüber geredet, wann und wie und unter welchen Bedingungen diese Leute abgewiesen werden können. Es wird darüber geredet, ob und wann die Unterkunft verlassen dürfen. Es wird darüber geredet, dass die Bevölkerung kein Verständnis hat für diese Flüchtlinge, vor allen Dingen, wenn die sich geballt auf öffentlichen Plätzen aufhalten. Es wird darüber geredet, dass es eine Obergrenze für Flüchtlinge geben muss. Mit dieser Debatte hat die CSU so lange quasi, ja, ich will mal sagen, genervt, bis alle anderen Parteien das übernommen haben als Forderung. Es wird darüber geredet, dass man denen unser Rechtssystem beibringen muss. Und dann endlich, an 10. Stelle, wird mal darüber geredet, was eigentlich in deren Alltag so passiert. Also nämlich, dass viele Flüchtlinge im Landkreis dank privater Spenden ein Fahrrad erhalten haben. Der erste Satz, in dem man das Gefühl hat, Flüchtlinge sind tatsächlich Menschen und nicht nur eine Verfügungsmasse, die irgendwie verwaltet werden muss. Aber dann geht es gleich weiter. Dann geht es gleich wieder darum, welche Flüchtlinge uns unter welchen Umständen willkommen sind. Es geht darum, dass kein Land unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen kann. Es geht um finanzielle Belastungen, die nicht mehr zu schultern sind. Es geht immer und immer wieder um die Zahlen. Tausende, Hunderttausende und so weiter. Und dieses ständige Reden über Flüchtlinge in einem sehr, sehr engen Themenbereich führt natürlich dazu, dass das Wort Flüchtling selber irgendwann diese Themen automatisch aufruft, weil wir das Gefühl haben, wir hören das Wort Flüchtlinge eigentlich immer nur, wenn es um diese Dinge geht. Um die Masse, um die Verwaltung, um die finanzielle Überforderung und so weiter. Dazu kommt, dass es so Sprachbilder gibt, die auch zum Framing gehören, die die Sprache selber durchdringen. Wir haben hier schon ein paar Beispiele gesehen, das sind einige weitere Beispiele aus deutschen Tageszeitungen, in denen Flüchtlinge als Wassermassen dargestellt werden. Und dazu gehört ein weiteres Framing, in dem Länder als Behälter dargestellt werden, als Behälter, die ein begrenztes Fassungsvermögen haben. Und wenn das Fassungsvermögen erreicht ist, dann haben wir Überbevölkerung, dann haben wir einen Bevölkerungsdruck oder eine Bevölkerungsexplosion, unser Land platzt aus allen Nähten. Wenn die Grenzen undicht sind und da Leute aus- und eingehen, die nicht aus- und eingehen sollen, dann müssen wir die Grenzen dicht machen. Also das ist ja Vokabular, was sich eigentlich auf Behälter bezieht und nicht auf geografische Einheiten. Diese beiden Sprachbilder zusammen führen natürlich dazu, dass diese ganze Logik, dass man über Flüchtlinge immer nur in der Masse nachdenkt, dass man immer nur überlegt, wo man die hinleiten könnte, wie man die verwalten könnte, dass das logisch erscheint. Denn mit Wassermassen kann man sonst nicht viel machen. Wenn sie von Wasser überflutet werden, dann ist das Einzige, was sie machen können, zu versuchen, dieses Wasser irgendwie so abzuleiten, dass nicht zu viele Dinge kaputt gehen. Da werden sie sicher nicht anfangen zu überlegen, was man alles Produktives mit diesem Wasser machen könnte. Und diese Frames, die sind in unserem Denken eben, egal wie wir zu Flüchtlingen stehen, die sind in unserem Denken verankert und die werden aktiviert, sobald über Flüchtlinge gesprochen wird. Die hängen an dem Wort Flüchtling dran, obwohl das Wort Flüchtling selber ein neutraler Begriff ist. Und das bedeutet dann, dass so ein nichtssagender Text aus zwei Sätzen, die sogenannte Erklärung 2018, dass die ganz viele Leute findet, die sie unterzeichnen und auch ganz viele Leute, die sich darüber aufregen. Der Text selber, also ich könnte es fast alles unterschreiben da. Ich wäre auch gegen eine illegale Masseneinwanderung, fände ich nicht gut. Und ich finde auch, wenn man schon Grenzen hat, dann muss da auch Ordnung herrschen. Das Interessante ist, wir haben ja gar keine illegale Masseneinwanderung und an unseren Grenzen herrscht ja Ordnung. Dieser Text klingt überhaupt nur plausibel vor dem Hintergrund dieses ganzen Diskurses um das Wort Flüchtling. Sobald man so ein Wort wie Flüchtling oder Einwanderung, so völlig unschuldige Wörter wie Flüchtling oder Einwanderung verwendet, werden diese Frames aktiviert und so ein Text bekommt natürlich eine Bedeutung, die nicht in den Wörtern steckt, sondern in den Denkmodellen dahinter. Und das Problem ist, dass diese Frames selber nicht wertneutral sind. Sie beeinflussen aber unser Denken. Als letztes Beispiel hier, wenn Sie versuchen, aus diesem Frame auszubrechen und mal ganz anders über Flüchtlinge zu reden, dann können Sie eigentlich nichts anderes erreichen als Spott und Hohn. Als Karin Göring-Eckardt gesagt hat, wir kriegen jetzt plötzlich Menschen geschenkt und darauf hinweisen wollte, dass Einwanderung ja auch etwas Positives sein kann, da hat ihr niemand zugestimmt im Prinzip, weder aus ihrer eigenen Partei noch von sonst irgendwo, sondern alle haben sich darüber lustig gemacht. Und das Wort Geschenk ist in rechtsradikalen Kreisen zu einem diskriminierenden Wort für Flüchtlinge geworden. Dann sagen wir mal, ja, letzte Nacht sind wieder 100 Geschenke über die Grenze gekommen. Martin Schulz hat es auch nochmal versucht, falls Sie noch wissen, wer das ist. Der wollte mal Kanzler werden. Was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold. Und auch da hat man sich drüber lustig gemacht. Man hat ihm widersprochen, aber nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern eher so auf der Ebene, was bist du denn für einer, was ist denn das für eine absurde Aussage? Obwohl sie durchaus auch Unternehmer finden, die genau dasselbe sagen. Also Christoph Birkel, ein Hamburger Unternehmer, der hat keine besonders linksgrünen Neigungen. Der sagt auch, die Flüchtlinge sind ein Geschenk für Deutschland. Denn in gewisser Weise, wenn wir so einen Frame hätten, in dem wir über Flüchtlinge als wertvolle Ressource nachdenken können, dann wäre ganz klar, was damit gemeint ist. Allein schon demografisch könnten die ein echtes Geschenk sein. Aber die Tatsache, dass es diesen Frame nicht gibt, dass der nicht verankert ist, führt dazu, dass wir solche Dinge auch zwar sagen können, aber dass wir sie eigentlich nicht so sagen können, dass sie auch gehört werden. Das heißt, auch bei der Ausübung von Meinungsfreiheit gibt es Asymmetrien. Meinungen, die in etablierte Frames passen, sind leicht zu äußern. Meinungen, bei denen das nicht der Fall ist, sind schwierig zu äußern. Und die etablierten Frames, die sind nicht unbedingt wertneutral, ich habe es eben schon gesagt, und müssen deshalb, wie auch Wörter, eigentlich einer ethischen Bewertung zugänglich sein. Und diese ethische Bewertung, diese ethisch-moralische Bewertung, die müsste sich dann auch auf die Wörter übertragen, die in diesen Frames verankert sind. Das ist jetzt eine Idee, die ich noch nicht im Detail verfolgt habe. Mir ist es erst in den letzten Tagen aufgefallen, dass dasselbe, was ich für Wörter und sprachliche Strukturen in meinem Buch beschreibe, dass das eigentlich auch für diese größeren Sprachbilder und Frames gelten muss. Aber ich glaube, wenn wir diskriminierungsfreie Sprache ernst nehmen wollen, dann müssen wir dieses Problem durchdenken. Was dann aber passiert natürlich, ist, dass wir es tatsächlich mit einer Einschränkung, potenziellen Einschränkung der Meinungsfreiheit zu tun haben. Denn hier wird nicht mehr gesagt, du darfst etwas sagen, aber nicht mit diesen Wörtern, sondern hier wird gesagt, du darfst Meinungen äußern, wenn du moralisch handeln willst, sprachlich, die in solche sprachlichen Frames passen, die ihrerseits eine moralische Überprüfung bestehen können. Das heißt, das bedeutet dann doch, dass bestimmte Meinungen zumindest als moralisch problematisch, und zwar inhaltlich moralisch problematisch, diagnostiziert werden können. Mein abschließender Gedanke, muss ja zum Ende kommen, ist der folgende. Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Das sehe ich persönlich so, da sind sich eigentlich auch alle einig. Da sind sich auch die meisten Menschen einig, mit denen ich je gesprochen habe, die im Bereich der Political Correctness aktivistisch sich betätigen. Aber ich glaube, was diese Diskussion und gerade das, was ich jetzt am Ende angerissen habe, uns auch klar machen sollte, ist, dass Meinungsfreiheit in sich problematisch ist. Dass sie ein hohes und schützenswertes Gut ist, ändert nichts daran, dass sie potenziell gefährlich ist. Und zur Unterkomplexität der Debatte um Meinungsfreiheit, wie sie in der Öffentlichkeit geführt wird, gehört, glaube ich, auch, dass dieser Aspekt nicht diskutiert wird. Wenn man sich Diskussionen, moralphilosophische Diskussionen um Freiheit allgemeiner anguckt, nicht um Meinungsfreiheit, sondern um Freiheit, dann taucht Freiheit sehr häufig zusammen mit dem Begriff Verantwortung auf. Freiheit und Verantwortung. Es gibt mindestens 20 Bücher, moralphilosophische Bücher, die diesen Titel im Prinzip haben, genau so. Oder Freiheit in Verantwortung ist auch eine Variante. Das heißt, irgendwo ist klar, dass Freiheit ein hohes Gut ist, aber dass gerade weil sie sehr stark geschützt ist, dass es eine sehr starke Eigenverantwortlichkeit gibt bezüglich der Frage, wie wir mit ihr umgehen. Und in dem Sinne, wenn wir das auf die Meinungsfreiheit zurückübertragen, könnte man sich fragen, ob wir unter Einbezugnahme der Dinge, die ich jetzt hier heute Abend dargestellt habe, auch, aber auch unter Einbeziehung weiterer Aspekte, statt über Meinungsfreiheit zu diskutieren, nicht über Meinungsverantwortung diskutieren sollte. Diesen Begriff habe ich mir nicht ausgedacht, leider. Wäre schön, dann hätte ich gleich das nächste Buch geschrieben. Aber er ist tatsächlich sehr selten. Es gibt auf Google Books 3 Bücher, die diesen Begriff verwenden. Und es gibt insgesamt 33 Treffer im Internet, die diesen Begriff verwenden. Unter anderem kam der im Titel eines Symposiums auf der Frankfurter Buchmesse 2016 vor, an das ich mich aber nicht erinnern kann. Also das kann nicht besonders gut publiziert gewesen sein. Das zeigt also, dass offensichtlich ich nicht der Erste bin, der auf die Idee kommt, dass es neben der Meinungsfreiheit auch eine Meinungsverantwortung geben muss. Aber zumindest ist das offensichtlich eine Idee, die noch nicht ausformuliert worden ist und zu der noch nicht furchtbar viel gesagt worden ist. Diese 3 Nennungen in den Büchern, die sagen nicht sehr viel darüber. Die verwenden eigentlich nur den Begriff und mahnen an, so wie ich es jetzt auch zum Abschluss tue, diesen Begriff zu denken, eventuell mit Inhalt zu füllen. Und vielleicht können wir ja in der Diskussion erste Schritte dazu machen.
Wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, sollten wir immer auch Meinungsverantwortung mitdenken, sagt der Linguist Anatol Stefanovic. Ja, ich würde das jetzt mal so interpretieren. Unser Recht auf Meinungsfreiheit geht demnach auch mit einer Verantwortung einher, nämlich unser aller Verantwortung dafür, dass alle dieses Recht auch gleichermaßen ausüben können. Dabei hilft politisch korrekte Sprache, meint jedenfalls Stefanovic. Ja, darüber kann man sicher diskutieren und das sollten wir auch, sagt auch Stefanovic selbst. Ja, und in diesem Sinne auf konstruktive Diskussionen. Am Mikro verabschiedet sich Katrin Ohlendorf. Tschüss und bis zum nächsten Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.